Herzlich willkommen zum Podcast Elefantenreise, der Podcast für alleinerziehende Mütter, die sich ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben für sich und ihre Kinder erschaffen wollen. Mein Name ist Yvonne Herder, ich bin Pädagogin für Kinder- und Familienbildung und Life-Coach. Und heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin hier. Ich habe Heike Gerkrath zu Gast. Heike ist Fachkraft für Kinder mit Förderbedarf und sie unterstützt Familien, Eltern zum Thema neurodivergente Kinder, High-Need-Babies. Sie ist selber auf diesen Weg gekommen durch ihre eigene Erfahrung als Mutter, denn sie hatte selber ein sehr gefühlsstarkes Kind, ein gefühlsstarkes Baby und ist so tiefer in das ganze Thema eingetaucht. Wir sprechen heute im Kern über das Thema High-Need-Babies. Was kann mich als Elternteil unterstützen, wenn ich ein sehr gefühlsstarkes Baby, ein High-Need-Baby habe? Woran erkenne ich das eigentlich? Wir sprechen unter anderem auch über das Thema Mütter-Burnout, in was für enorme Belastung eine Mutter, auch vielleicht gerade auch eine alleinerziehende Mutter, in so einer Situation mit einem sehr herausfordernden Baby-Kleinkind kommen kann und welche Gedanken und Gefühle damit einhergehen können. Ich kann mir gut vorstellen, wenn du eine Mama bist, die sich mehr zu diesem Thema informieren möchte und die Herausforderungen, die Grenzen kennt, die es im Umgang mit so einem sehr gefühlsstarken Baby, Schreibaby, High-Need-Baby geben kann, dann kannst du dich hier sehr gesehen fühlen. Und vielleicht ist auch der ein oder andere gute Ratschlag für dich dabei. Ich freue mich, dass du heute dir die Zeit nimmst, hier wieder zuzuhören und würde sagen, lass uns loslegen. Hallo liebe Heike, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist in meinem Podcast und ich dich heute hier begrüßen kann und mit dir über das Thema High-Need-Babies bzw. gefühlsstarke Kinder bzw. Neurodivergenz zu sprechen. Denn auf diesem Gebiet bist du Expertin und ich würde vorschlagen, für den Anfang starte doch gerne mal direkt rein und stell dich vor und deine Arbeit und wie du dazu gekommen bist, was du heute machst.
Ja, hallo Yvonne. also ich bin Heike, ich bin mittlerweile 40 Jahre alt und habe eine 7-jährige Tochter und ich bin wie so viele über das High-Need-Thema deshalb gestolpert, weil mein Kind mich dazu gebracht hat und also es ist mein einziges Kind und dementsprechend mein erstes und ich bin recht naiv in diese Elternschaft gestartet und hatte mir das alles sehr, sehr anders vorgestellt. Zu meinem großen Glück, ich war schon lange auch mit Blogs im Internet unterwegs und hatte meine Schwangerschaft durchaus auch mit begleitet, hat mir eine Followerin damals auf einen, ja wie gesagt, sehr blauäugigen Beitrag meiner selbst geantwortet, so, oh, ich wünsche es dir, dass du dein Kind so mitnehmen kannst in dein Leben und es sich so integrieren lässt. Aber falls nicht, lasse ich dir jetzt hier einmal einen Begriff da und das ist das 24-Stunden-Baby. Und manche sind halt ganz entspannt, das ist voll schön und andere nicht. Und sollte es dich ereilen, hast du einen Suchbegriff. Und den hatte ich dann.
Aber war das schon in der Schwangerschaft dann oder als das Baby da war?
Das war in der Schwangerschaft. Also ich hatte das, hatte da auch Beiträge zu, wie ich mir das so vorstelle. Also weil ich auch, ich glaube, es haben mich Followerinnen halt auch gefragt, so ein bisschen vor dem Hintergrund, um auch so ein bisschen abzuklopfen, wie realistisch ich da wirklich dran gehe. Sie haben halt dann schon gemerkt, so, oha, da sind aber echt große Lücken. Und ich würde sagen, das ist sehr untypisch eigentlich für mich, dass ich so unvorbereitet in diese Elternschaft reingegangen bin. Und das ist aus einem recht toxischen Narrativ entstanden, so von wegen, so, ja, aber das ist doch das Natürlichste der Welt. Ich werde das ganz entspannt machen. Das wird doch ganz wunderbar funktionieren. Ich bin ja sonst immer so verkopft und durchgeplant, aber diesmal nicht. Ja, hätte ich es mal gemacht, dann hätte ich zumindest so ein paar Basics mir nicht innerhalb der ersten, also ich habe immer eine steile Lernkurve, aber trotzdem, dann wären die ersten Wochen nicht ganz so krass gewesen, von wegen so, oh, alles klar, so, Bedürfnisorientierung, Bindungsorientierung, 24-Stunden-Baby, High Need, okay, so machen wir das jetzt, während im Hintergrund geschrien wird, das lernt man besser, wenn man da noch ein bisschen entspannt dabei ist.
Also wie war das dann für dich? Also du hast dieses Bild gehabt, wie viele von uns, ja, weil wir einfach so ein bisschen geprägt sind durch die ganzen Medien und dieses ganze Mutterbild, was in den ganzen letzten Jahrzehnten so, ja, verbreitet worden ist. Und jetzt ist es so, du bist Mutter geworden. Wie schnell kam da dieses Aufwecken, dass es nicht ganz so ist, wie du das eigentlich vorgestellt hattest?
Sofort, von Anfang an. Also das war, meine Begrifflichkeit damals war immer, das war ein Wochenbett mit der Abrissbirne. Das war so extrem, das war eine dermaßen Grenzerfahrung. Dass das für alle lebensverändernd ist, steht außer Frage, wenn man das, ne, auch eine Mutter wird geboren. Aber das war so, so heftig. Und ich hätte niemals damit gerechnet, wie allumfassend ich mich selbst aufgeben muss, zumindest für eine gewisse Zeit, und zwar eine sehr viel längere Zeit, als ich gedacht hätte. Mhm. Also so, ja, das muss erstmal alles heilen und man muss sich eingrooven und so. Mhm. Das war mir schon bewusst, dass man da ja reinwachsen muss, aber dass es wirklich bedeutet, dass von all dem, was mich vorher ausgemacht hat, für eine gewisse Phase nur noch Erinnerungen bleiben würden und nichts mehr in meinem Alltag, nichts. Das hatte ich halt nicht auf dem Schirm, dass das so sein konnte. Ja, aber mein Glück war, wie gesagt, dass ich da vorher schon drauf angesetzt worden war, auf das Thema, dass ich sehr schnell dann recherchiert habe und mich da eingefunden habe und ich damals auch mit meiner Community auch noch recht viel geteilt habe. Also das ging zwar schnell, nichtsdestotrotz viel der Groschenpfennigweise. Ich bin dann immer noch davon ausgegangen, wenn ich das jetzt aber richtig mache, also wenn sie dann, ich mache das jetzt auf jeden Fall, sie wird getragen und stillen nach Bedarf und so das ganze bedürfnisorientierte kleine Einmaleins und dann wird das schon, das kriege ich schon hin und ich mache das ja schon gut, es ist halt härter als bei anderen. Meine Hebamme hat auch gesagt, so, gibt halt so Kinder. Die hat mich leider nicht weiter vorbereitet, außer dass sie dann da lächelnd saß und so ein bisschen wissend, ja, und das war, hätte ich ein bisschen mehr gebraucht.
Ja, das ist dann, mein Hebamme hat damals auch zu mir gesagt, Yvonne, aber so ein Pech hat man nicht zweimal.
Ja, statistisch gesehen vielleicht eher doch.
Vielleicht schon.
It runs in families. und von daher bin ich da schnell vernetzt gewesen und habe da schnell Menschen gefunden, mit denen ich mich austauschen konnte. Und dann hat da so quasi eins zum anderen geführt. Ich habe mich da, wie ich das mit allen Themen mache, die mich vor ein großes Problem stellen, dann arbeite ich mich da ein. Dann werde ich da sehr schnell sehr tief reingehen, um das auch zu verstehen, um auch das Beste rauszuholen. Und natürlich war die Motivation ja auch, also je größer der Leidensdruck, desto größer die Motivation, es zu ändern. Und dann nochmal in Kombination, es geht nicht nur um mich, schlimm genug, sondern halt einfach auch um dieses winzige Kind, das einfach leidet. Das war furchtbar. Also wir als gesamte Familie haben so dermaßen unter dieser Situation gelitten, dass es gar keine Alternative gab, als mit jeder freien Minute, mit jeder freien Energie, die nicht da gerade drin gebunden war, wirklich allumfassend mit der Aufmerksamkeit beim Kind zu sein, war ich nur in der Recherche.
Ja. Beschreib doch gerne mal, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele denken, okay, das muss total krass gewesen sein, aber was genau ist da passiert? Du hast gesagt, das war dieses Wochenbett mit der Abrissbirne und plötzlich war nichts mehr, wie hast du es eben so gesagt, all das, was vorher so in deinem Alltag ausgemacht hat, war nicht mehr da, was du vorher gemacht hast, war nicht mehr möglich. Wie können wir uns das vorstellen, wenn du das so mal beschreibst? Wie sah so ein Tag aus mit deinem Baby damals?
Also ich finde, wir können da ganz gut anknüpfen, indem wir direkt über diese High-Need-Kriterien auch sprechen. Die gehen zurück auf Dr. William Sears, das ist ein Kinderarzt aus den USA und das ist schon recht lang bekanntes Thema eigentlich. Meines Buches aus den 90ern, das ist hier The Fuzzy Baby Book, das habe ich mir dann geholt. Auf Deutsch ist das 24-Stunden-Baby. Ist, meine ich, vergriffen nach wie vor, aber man kriegt es manchmal noch gebraucht. Und wir haben 12 Kriterien bei High-Need-Babys und kleinen Kindern, die müssen nicht alle zutreffen, aber je mehr man hat, wird man sofort merken, desto krasser ist das auch. Ich gehe die einmal durch, ich habe es jetzt extra aufgeschrieben, damit es flüssiger ist. Ja. Das erste ist die Intensität, also alles, was da ist, hat einfach, das ist unter Strom. Da wird nicht einfach nur geweint, da wird ums Leben geschrien, wenn die Kinder, es ist nicht dieses süße, was man so manchmal hört, sondern da wundert man sich, wie viel aus so einem kleinen Körper rauskommt. Und auch die ganze Körperanspannung dahinter, die Art, wie gestillt wird oder das Fläschchen genommen wird, die Art, wie erste Bewegungsabläufe geübt werden, mit welcher Vehemenz. Also Intensität auf jeden Fall. Zweiter Punkt ist Hyperaktivität, selbsterklärend. Der dritte Punkt ist, finde ich, der wichtigste für die Eltern. Und das ist, es ist per se alles anstrengend und erschöpfend. Die Kinder werden beschrieben im Englischen als draining, also dieses, sie, sämtliche Energie wird aus den Eltern gezogen, weil diese Kinder eben so needy sind. Mit allem, was sie haben, klammern sie sich an und nehmen, was sie nur kriegen können, weil es reicht für sie halt einfach nicht. Dieses Bedürfnis nach zurück in den Uterus ist quasi riesig und das geht natürlich nicht. Der vierte Punkt ist an der Stelle mit dem Anklammern sehr stimmig. Die stillen bzw. nehmen sehr häufig das Fläschchen, also ganz ausgeprägte Clusterfeeder. Auch nicht nur das Typische in den Abendstunden, sondern halt wirklich sehr, sehr oft und auch lange nicht nur für den Hunger. Auch das ist ja so weit, erstmal normal, stillen ist ja mehr. Aber da haben wir sie wieder, die Intensität. Also es ist sehr viel häufiger, es ist sehr viel intensiver. Dann haben wir den nächsten Punkt, das ist demanding, also sehr fordernd. Da gibt es keine Geduld. Wenn das Kind was braucht, ist das von 0 auf 100. Und es sind quasi so viele Kleinigkeiten, es muss passen. Und wenn man das eine hat, dann kommt das nächste und das nächste und das nächste, eins nach dem anderen. Dann kommen die Schlafprobleme, die für viele Eltern gerade von Babys und den ganz Kleinen mit den größten Leidensdruck darstellen, sowieso bei vielen und aber im High-Need-Kontext nochmal mehr. Das heißt, hier wird vor allem darauf geguckt, dass die oft aufwachen. Ich würde auf jeden Fall das Kriterium mit den Einschlafschwierigkeiten noch mit dazu nehmen. Also manche brauchen wirklich stundenlange Einschlafbegleitung vor jedem Schlaf. Nicht nur abends. Das kann sein, dass man am Tag dann 6 Stunden mit Einschlafbegleitung allein beschäftigt ist. Allein das ist eine krasse Hausnummer. Die Babys werden als dauerhaft unzufrieden empfunden, was zu diesem fordernd demanding ja auch passt. Also es ist nie irgendwie gut, die sind eher nie so glücklich. Auch wieder da, das muss nicht sein. Wir haben ja auch viele, die dann entweder oder sind so super begeistert und alles ist ganz toll und dann kippt es von jetzt auf gleich und alles ist ganz, ganz schrecklich. Sie sind unvorhersehbar, das beschreiben halt viele Eltern auch. Also man kann sich auf nichts verlassen, so im Sinne von so, ja, jetzt haben wir hier so eine Routine drin und wenn das passiert, kommt als nächstes das. Nee, vielleicht. sind sehr sensibel, sowohl sensorisch als auch emotional. Also ne, sensorisch, was Geräusche, was Licht, was berührt werden und so weiter angeht. Sie lassen sich ganz schlecht oder gar nicht ablegen, in den ersten Monaten vor allem halt nicht. Also die leben wirklich auf den Eltern, die schlafen auf ihnen, die essen auf ihnen, alles. Also ganz extreme Traglinge, was auch bedeutet eben, wenn die dann schlafen, ist es für die Eltern ganz häufig einfach unmöglich, was anderes zu tun, weil das Kind liegt drauf. So. Wenn man Glück hat, schläft es in der Trage, dann kann man noch ein bisschen was machen. Und dann haben wir den 12. Punkt, der da noch so ein bisschen mit reingeht. Beruhigt sich nicht von selbst. Das ist vor allem im Amerikanischen verbreiteter, dieses Self-Soother. Diesen Anspruch habe ich in der bedürfnisorientierten Bubble hier im Deutschen, den sehe ich eigentlich so gar nicht mehr. Also, dass man bei kleinen Babys erwartet, dass die sich von selbst beruhigen, finde ich es eher ungewöhnlich. Aber das kann man von High-Need-Kindern halt überhaupt nicht erwarten, sodass sie, wenn eine Unzufriedenheit auftritt, dann brauchen sie zwingend die Koregulation, am besten der primären Bezugsperson. Sie sind ja auch sehr trennungssensibel und sehr festgelegt, häufig auf eine Person. Das mit dem Aufteilen, selbst wenn ein Partner da ist, ist oft schwierig. Und dann gibt es noch den letzten Punkt, der ist so ein bisschen in Klammern zu sehen und widerspricht sich so ein bisschen mit dem, von wegen kann nicht abgelegt werden. Aber das ist auch was auffällig ist. Es gibt viele dabei, die sind super uncuddly, ist es im Englischen. Die wollen nicht kuscheln. Also so, die wollen nicht gestreichelt werden, nicht umarmt und so weiter. Rumgeschleppt vielleicht schon, aber eben die suchen keine Nähe um der Nähe willen, sondern höchstens eben in dieser Einschlaf-, Schuckel-, Trage-, Dabei-Sein-Geschichte. Aber eben nicht kuschelig, so das, was man sich ja vielleicht dann auch wünscht, dass man da so ein bisschen dran rumknuddeln kann. Und das kann natürlich für die Familien, bei denen das der Fall ist, besonders hart sein, weil diese Kinder sind die ganze Zeit unzufrieden und das auch, und man kommt dann noch nicht, man kriegt so gar nichts von dem, was man sich gewünscht hat. Es ist so, so überhaupt nicht niedlich. Und das ist für die Bindung zwischen dem Elternteil und dem Kind in dem Alter wirklich schwierig. Und da brauchen die Eltern, wenn sie nicht das Wissen haben, noch mal mehr eigentlich Begleitung, damit man da durchgeht, weil sie natürlich trotzdem daran arbeiten sollten, dass die Bindung zum Kind aufgebaut wird, weil da hängt ja eigentlich alles dran.
Super schwierig finde ich das ja auch, dass man gerade, wenn man zum ersten Mal Mutter wird, so wie das damals auch bei dir war, dass man ja erstmal gar nicht weiß, was ist denn hier in Anführungszeichen normal? Also inwieweit ist das denn jetzt auffällig? Ist es jetzt besonders viel, dass mein Kind getragen wird oder ist es werden will oder ist das jetzt bei allen Kindern so? Ne? Das ist ja erstmal, hat man ja immer da so einen besseren Vergleich, sage ich mal, wenn man schon mehrere Kinder hat. Das ist dann ja schon beim ersten Kind schon mal eine Herausforderung zu schauen, okay, inwieweit treffen dann jetzt hier die Kriterien wirklich zu, oder?
Ja, aber da gibt es ja zumindest so ein paar Eckdaten, an denen man sich langhangeln kann. Egal jetzt zu welchem Alter, findet man online ganz gute Tabellen, zum Beispiel vom RKI, vom Robert-Koch-Institut, zum Schlafbedarf von Kindern. Da gibt es so eine Von-Bis-Range, was in dem Alter normal ist und was eher ungewöhnlich. Und wenn man da ein Kind hat, das wirklich so am unteren Ende kratzt oder eben noch weniger schläft, dann ist das schon eine Aussage. Und das sind richtig viele Stunden. Gerade bei Neugeborenen sind da Schwankungen von 4-5 Stunden täglicher Schlafbedarf. Und da weiß man dann halt auch schon, wenn jemand ein viel schlafendes Kind hat, kann man ganz anders erholen. Da kann man ganz anders sein Leben noch weitermachen, sich um Geschwister kümmern oder was auch immer ansteht. Da kann man nachgucken. Und dann gibt es zum Beispiel ja auch die Schreibaby-Kriterien. Nicht alle High-Need-Kinder erfüllen die, aber auch da könnte man so ein bisschen dann schon mal gucken. Beim Schreibaby sagt man, das Kind schreit mindestens 3 Stunden am Tag, an mindestens 3 Tagen in der Woche über mindestens 3 Wochen. Dann erfüllt es diese Kriterien. Wenn man jetzt aber zum Beispiel ein Kind hat, okay, das schreit jetzt keine 3 Stunden am Stück, sondern da eine Stunde, da eine Stunde, da eine Stunde, dafür aber wirklich täglich und über Monate, ist das ein ähnlicher Leidensdruck, der halt auch auf die Familien einwirkt, wobei ähnlich, ja, es ist schwierig, also das ist halt nach oben offen. Es gibt Kinder, die schreien wirklich permanent, sobald die wach sind und keine Brust oder einen Sauger im Mund haben, schreien die. Und das ist natürlich besonders heftig.
Aber nicht alle High-Need-Babys sind Schreibabys, ne?
Also nein, aber wir haben relativ viele dabei. Also umgekehrt kann man schon sagen, so ziemlich alle Schreibabys sind High-Need-Babys, aber nicht alle High-Need-Babys sind Schreibabys. Also es gibt auch High-Need-Babys und Kinder, wenn man quasi alles richtig macht, dann schreien sie zumindest nicht. Die kleben an einem. Im Englischen ist das der Begriff des Velcro-Babys, also des Klettverschluss-Babys. So am Körper ist. Dann geht das. Das lässt sich dann noch machen. Und das ist ein Riesenunterschied für die Eltern. Weil wenn man es schafft, die Kinder zu trösten, dann fühlen sich die Eltern in der Regel kompetent. Und dann kann man da anders sagen, okay, und wir gehen da durch. Und dann ist das jetzt so. Aber wenn, egal was man tut, man nur niedergeschrien wird, ist das psychologisch extrem schwer auszuhalten. Und da gibt es mittlerweile auch Studien zu, wer wirklich Schreibabys begleitet hat. Das hinterlässt ein Trauma bei dem, zumindest bei der primären Bezugsperson, die also die meiste Zeit mit dem Baby verbringt, häufig aber auch bei beiden bzw. allen Involvierten. Kann ich also nur raten, wenn man das für sich, ja, wenn man das hat, sich damit auseinanderzusetzen und zumindest nachzudenken, ob man das therapeutisch aufbereiten möchte.
Ja, genau. Ja, ich hatte da damals auch mal mit einer Therapeutin drüber gesprochen. Also ich hatte ja auch so ein High-Need-Exemplar gehabt. Und die hat mir auch dann erklärt, also nicht direkt, da war es schon, das war nach knapp 2 Jahren oder so, also war mein Kind dann schon 2. Und dann hat sie mir auch erklärt, dass ich ein Trauma habe davon. Mhm. Und dann hat sie mir auch erklärt, dass das bei ganz, ganz vielen Eltern von Schreibabys so ist. Weil ein Trauma entsteht ja, wenn wir quasi einer Situation hilflos ausgeliefert sind. Und wir können nichts tun. Ja, wir sind einer Situation ausgesetzt, die uns so dermaßen über unsere Grenze bringt und wir schaffen es aber nicht, sie mit irgendeiner Strategie zu kompensieren, zu regulieren. Und so entsteht quasi Trauma.
Ja.
Das fand ich da auch so spannend, wie sie mir das da erklärt hat. Und dann ergibt wieder viel mehr Sinn. Auch manchmal denke ich, dann ist es einfach schon hilfreich, das zu wissen. Ne? Auch wenn es vielleicht nichts mehr verändert in dem Moment. Ja. Aber es hilft irgendwie schon so, es zu wissen. Und man kann mit manchen Dingen einfach anders umgehen. Und man weiß, man ist jetzt nicht unnormal oder hat sich da nicht irgendwie...
Genau, und für Trauma gibt es ja auch Therapiemöglichkeiten. Und wenn man also schon merkt für sich, die Phase ist vorbei, aber man kriegt immer noch körperliche Reaktionen, wenn zum Beispiel ein anderes Kind einen ähnlichen Schreianfall hat, wie das Kind, das eigene Kind das hatte. Oder eine andere, man beobachtet eine Situation. Oder die Entwicklung ist ja einfach nicht linear. Das eigene Kind hat so eine Regression und zeigt ein Verhalten wieder, wo man dachte, das wäre eigentlich vorbei. Und in einem krampft alles zusammen und es gehen so richtig die Schotten runter und alles ist nur dieses nie wieder. Nein, das darf nicht sein. Dann haben wir da noch was.
Genau, genau. Ja, das ist tatsächlich so. So war mir das auch bei mir aufgefallen, dass es immer wieder diese Trigger-Situationen gab und ich dann gemerkt habe innerlich, okay, totaler Ausnahme.
Es ist halt viel mehr als nur, ich erinnere das, sondern es ist halt wirklich, man merkt das auf der Körperebene.
Ja, absolut. Ja, der Körper hat auch ein krasses Gedächtnis.
Ja.
So, du hast dich dann also durch deine eigene Erfahrung mit diesem Thema sehr viel befasst. Ja. Du bist dann erstmal auf dieses 24-Stunden-Baby gekommen, hast dir wahrscheinlich Literatur und alles dazu durchgelesen, was man lesen kann. Wie ging es dann weiter?
Ich bin relativ zügig vom High-Need-Begriff weitergekommen zur Neurodivergenz, weil ich einfach eine coole Community auch hatte. Da waren halt einfach schon Leute mit älteren Kindern und auch einfach sehr kluge Frauen, die diese Recherche schon gemacht hatten und dann auch gesagt haben, so guck mal in die Richtung ADHS. Und das habe ich gemacht. Und habe mich dann generell mit ADHS, mit Autismus, mit Hochbegabung beschäftigt. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf meine Tochter eingehen, was jetzt konkret bei ihr der Fall war. Aber ich habe einfach gesehen, so hey, die allermeisten, die eine High-Need-Thematik haben, weil High-Need ist ja nicht nur die ersten 3 Monate oder 4, das zieht sich ja meistens weiter, mindestens übers erste Jahr. Und wenn sich das noch weiter zieht als das erste Babyjahr, dann haben wir eben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass da eigentlich eine Neurodivergenz hinterliegt. Neurodivergenz wäre eben ADHS, Autismus, Hochbegabung, aber zum Beispiel auch Dyslexie, Dyskalkulie gehört auch mit dazu. ADHS, Hochbegabung und Autismus sind meine 3 Schwerpunktbereiche, deswegen fokussiere ich mich jetzt darauf. Also es gibt noch mehr Neurodivergenzen. Und was ich dabei dann festgestellt habe, ist erstmal so, Moment, das betrifft mich ja auch. das ist so der klassische Diagnoseweg für spätdiagnostizierte ADHSerInnen und AutistInnen. Den bin ich also auch gegangen. Zwischendurch habe ich mir eine Fortbildung dann gegönnt für eben, also Fachkraft für Kinder mit Förderbedarf für ADHS, Autismus, Hochbegabung, Hochsensibilität und Regulationsstörung. Das war bei der Pediko. Fand ich super, das war wirklich gut. Der Schwerpunkt lag da auf, so rund um Kindergarten, Kinder, teilweise noch Kleinkinder bis hin zu früher Grundschule, aber hauptsächlich für den Kindergartenbereich. Und das hat einfach alles nochmal sehr bestätigt, was ich mir schon erarbeitet hatte. Und mir war das sehr wichtig, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach schon wirklich viel Community-Austausch hatte und ich das abgesichert haben wollte, dass ich nicht einfach nur die Autodidaktin-Mama bin mit einem Kind, die jetzt hier in das Internet blubbert, sondern dass da mehr hinter ist und ich das nachweisen kann. Und mittlerweile arbeite ich halt zu dem Thema jetzt knapp 7 Jahre und habe da durch die Community viel Austausch zu. Ich mache da regelmäßig zum Beispiel auch Umfragen zu Themen, um da einen Community-Post rauszumachen. Ich arbeite da ja auch außerhalb von Instagram mit Steady, dann mit längeren Texten oder Podcasts. Und ja, so hat sich das dann weiterentwickelt. Und ich habe unterdessen eben meine ADHS und meine Autismusdiagnose bekommen und so unter ferner liefen auch die Hochbegabung.
Also dann kamst du da auch erst dann drauf, also quasi, weil dein Kind war so ein klassisches, sagen wir jetzt mal, High-Need-Baby.
Ja.
Du hast dich dann mit dem Thema Need befasst und kamst dann durch deine Community auf das Thema Neurodivergenz. Und dadurch, dass du auf das Thema Neurodivergenz für dein Kind kamst, bist du dann auch auf das Thema für dich gekommen.
Ganz
das heißt, du warst vorher nicht diagnostiziert.
Nein, genau. Und das ist wieder so ein passender Punkt, so ähnlich wie bei den Schreibabys. Also nicht jedes Hainietchen ist auch ein Schreibaby gewesen, aber so ziemlich alle Schreibabys, also fast alle, es sei denn, wir haben eine körperliche Ursache zum Beispiel. Also manche haben ja auch einfach Schmerzen und schreien, ja, deshalb, das muss man ja abklären lassen, ganz wichtig. Das muss immer ausgeschlossen sein. Aber wenn wir da so nichts finden, dann ist diese Wahrscheinlichkeit für, also dass das ein Hainiet ist, sehr hoch. Und bei neurodivergenten Kindern ist es so, nicht alle neurodivergenten Kinder sind Hainiet. Aber gerade die, die eben so über das erste Lebensjahr hinaus, so erst zweites, drittes Lebensjahr, immer noch die Hainiet-Kriterien erfüllen, da ist die Quote sehr, sehr hoch. Ich habe jetzt keine Zahlen, das ist so, ja, Community-Beobachtung über die letzten Jahre dafür. Ich arbeite ja selbst nicht wissenschaftlich, sondern eben in der Community. Ja, ja, und dementsprechend, ich war kein Hainiet-Baby, obwohl ich alle drei Neurodivergenzen habe. Ich weiß auch, meine Mutter hat damals immer gesagt, so, sie weiß nicht, sie wollte uns helfen, sie weiß nicht, was da los ist. Ich war so nicht. Das fand sie ganz ja, erschütternd. Und da sieht man einfach halt auch, wie breit das neurodivergente Spektrum ist und wie unterschiedlich sich das ausprägen kann.
Mhm. Ja, absolut. Wobei, ich finde, man muss auch immer dazu sagen, also ich beobachte das zumindest viel im Freunden, Bekannten und auch eigenem Familienkreis. Unsere Eltern sagen fast immer, dass früher alles toll war. Man muss aber auch dazu sagen, wenn das irgendwie 35, 40 oder länger Jahre her sind, ich habe jetzt schon zum Teil vergessen, wie anstrengend manche Phasen in der Intensität waren, und mein Sohn ist gerade mal 4 und ich habe schon manche Sachen verdrängt. Deswegen sage ich auch immer, da weiß man nicht, wie zuverlässig die Einschätzung ist, wenn es so lange her ist.
Aber ich würde sagen, das stimmt schon. Also ich habe auch ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Ich kann also solide bis in meine Kindergartenzeit zurückerinnern, ja, und ich weiß, ich hatte diese Themen nicht. Ich weiß, ich war ein Kind, das schnell geweint hat, ja, aber nicht diese Untröstlichkeit und diese Verzweiflung und so weiter und auch so die Meltdowns, die ich als Kind hatte, die kann ich an einer Hand abzählen. Es sind zwei. Und die sind auch eindrücklich, das ist auch so Teil der Familiengeschichte. Weißt du noch damals? Da hast du aber, ne? Und ich so, ja, ich weiß das noch. Aber das ist kein Vergleich zu dem, was viele andere, gerade im Hainiet-Kontext, beschreiben. Da sprechen wir von täglichen bis mehrmals täglichen Meltdowns, beziehungsweise mindestens mehrfach die Woche.
Okay. Für alle, die nicht wissen, was ein Meltdown ist, magst du das einmal erklären?
Ja, ein Meltdown kommt, ist eigentlich festgelegt auf das autistische Erleben, kann man aber begrenzt auch mit im ADHS-Kontext mitdenken. Man muss es abgrenzen von einem klassischen Wutanfall. Von außen sieht es aus, wie das Kind rastet aus und ist total wütend, weil halt auch geschrien, gestrampelt, getreten, geworfen, gebissen, also sich ausagiert wird, je nachdem, was dem Kind gerade zur Verfügung steht, alle ein bisschen anders. Aber die Ursache eines Meltdowns ist in der Regel eben nicht so diese typische Kleinkind-Wut, so ich will aber, sondern das ist ganz häufig ein sensorischer Overload, wenn also dadurch, dass sie so sensibel sind, einfach zu viel Input reingekommen ist, oder ein sozialer Overload, weil auch das ist für vor allem autistische Kinder sehr, sehr schwer und sehr, sehr anstrengend, wenn es da einfach zu viel geworden ist, zu viele Menschen, die auf es einreden, zu viele Anforderungen, dann kann das zu einem Meltdown führen oder eben auch zu viel Anpassungsdruck, weil die sind häufig in dem Alter schon recht weit damit zu sehen, so okay, also ich bin anders, aber man erwartet was anderes von mir, und sie versuchen diesen Anforderungen zu entsprechen und schaffen das aber einfach nicht. Sie sind noch klein und dann kippt das, und das sieht dann erstmal aus wie der totale Tobsuchtsanfall, weil man jetzt die falschen Schuhe angezogen hat, also eigentlich typisch kleinkindgerecht, aber da hängt halt viel mehr dran. Häufig ist ein Meltdown noch einfach krasser, körperlicher danach, also wird gefolgt von einer großen Erschöpfung, braucht dann wirklich viel Downtime, viel Koregulation. Nicht so, wie wir das bei Kleinkindern sonst kennen. Wir begleiten die dadurch. Das ist auch, kann auch länger dauern, ist auch anstrengend, auch laut und so weiter. Aber danach kann der Tag weitergemacht werden. So, dann wischt man sich die Tränen ab, dann umarmt man sich nochmal, dann ist man vielleicht noch so ein Weilchen dünnfällig, und dann geht das aber wieder. Und bei einem Meltdown ist in der Regel klar, okay, der Tag ist weitestgehend gelaufen. Wir müssen ab jetzt die Anforderungen ganz, ganz, ganz runterfahren. Es ist wichtig, dass wir im Safe Space sind, Und dass wir da eher eine Abschirmung dann halt auch wirklich haben, damit das Nervensystem sich wieder regulieren kann.
Also das heißt, aus einem High-Need-Baby wird ein High-Need-Kleinkind.
Nicht zwingend, aber durchaus möglich und im neurodivergenten Kontext häufiger.
Genau, im neurodivergenten Kontext bedeutet, das sind dann die Kinder, die man oft dann so als gefühlsstark bezeichnet, erstmal, bevor man vielleicht eventuell eine Diagnose erhält.
Ja, richtig. Also ich finde, Gefühlsstärke ist ähnlich wie der High-Need-Begriff, so ein klassischer Türöffner-Begriff. Mhm. High-Need ist meistens noch so ein bisschen jünger angesiedelt und Gefühlsstärke dann kann da schon ansetzen, aber geht noch ein bisschen weiter. Es geht ja auf Nora Imlau zurück mit ihr Buch, So viel Freude, so viel Wut, habe ich damals auch verschlungen. Da habe ich mich sehr, sehr gesehen gefühlt. Es tat total gut. Und sie ist ja mittlerweile auch, eine absolute Fürsprecherin für die neurodivergente Community, weil sie eben auch weiß, wie groß da die Überschneidungen sind und wie wichtig das halt ist. Der Punkt ist ja, dass sich viele Familien ja auch einfach schwer tun, direkt Diagnosebegriffe in den Mund zu nehmen, zumal wenn keine Diagnose bisher besteht. Wenn die klein sind, dann kann man häufig noch gar nicht diagnostizieren. Selbst wenn man könnte, muss man erstmal einen Platz kriegen. Selbst wenn man einen hat, muss man jemanden abbekommen haben, der das eigene Kind auch erkennt. Gerade bei etwas clevereren Mädchen ist das durchaus gar nicht so einfach, weil die eben stärker maskieren und nicht die ganz typischen Stereotypien zeigen, die Klischees erfüllen. Und von daher ist das hilfreich für die Eltern, erstmal darüber Hilfe kriegen zu können. So wie das bei mir auch war. Wenn ich einen Begriff dafür habe, kann ich suchen und kann Sachen finden, die mir im Alltag weiterhelfen, um besser klarzukommen.
Ich hatte ja schon ein ganz tolles Podcast-Gespräch zum Thema ADHS gehabt.
Ja,
genau.
Der Melanie.
Mit der Melanie. Und du hast vorhin erzählt, bei dir, du hast sogar drei Diagnosen bekommen, ne? ADHS, Autismus und Hochbegabung.
Ja.
Es ist ja häufig so, dass eine Neurodivergenz gar nicht unbedingt allein einhergeht. Nur häufig bleiben dann auch andere Neurodivergenzen unentdeckt, weil man sich dann erstmal irgendwie mit einer Diagnose zufrieden gibt. Also
ja.
Wie ist es bei dir gekommen? Welche Diagnose hast du zuerst erhalten und wie bist du dann darauf gekommen, dass da noch mehr mitschwingt?
Ich hatte als erstes die ADHS-Diagnose, weil das einfach das war, was ich als erstes gefunden habe in der Recherche. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich als erstes auf Autismus gekommen wäre, hätte ich die zuerst bekommen, weil phänotypisch, also von dem, wie ich mich nach außen verhalte, was man so sieht, ist es gar nicht so, dass ich jetzt super eindeutig ADHSlerin wäre. Und wenn man es denn weiß, dann ist sie auch Autistin oder umgekehrt, sondern es ist wirklich einfach dieser Rechercheweg gewesen. Und es ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen wiederum her. Und damals war das auch noch so, dass ADHS präsenter war und da schon viel mehr getan wurde, was die Entstigmatisierung anging. Also auch ich hatte von Autismus einfach ein komplett unvollständiges Bild und habe gedacht, ich bin doch kein Sheldon.
Ja, ja.
ich hatte gar keine Vorstellung davon, wie das bei Frauen und Mädchen aussehen kann und habe aber viel mehr vom typisch ADHSigen bei mir sofort sehen können. Also die Hyperaktivität in den Gedanken, die ganz ausgeprägte Fantasiewelt, diese schnelle Ablenkbarkeit. Gleichzeitig ist es bei mir so, dass ich durch die Hochbegabung das immer super schnell wieder einfangen kann. Also es ist durchaus klassisch bei mir, dass ich sage, so, oh, guck mal, und das ist da gerade passiert. Aber zurück zum Thema. Also diesen Bogen kriege ich recht gut hin, weswegen das für mich im Alltag nicht weiter hinderlich ist. Ja, genau. Und die Hochbegabung ist eigentlich unter ferner Liefen passiert, weil der IQ wurde im Rahmen der ADHS-Diagnostik kurz angetestet. Und da hat mir der Diagnostiker schon gesagt, so wie, Sie sind schon fertig. So, ja, also es war wirklich ein kurzer Test und für mein Empfinden sehr einfach. Und es war ein sehr intensives Interviewgespräch, wo wir wirklich auch toll einfach connecten konnten. Ich fand den echt großartig. Und er hat halt auch gesagt, ich muss sie gar nicht testen, das ist eindeutig wie nichts anderes. Aber vielleicht, wenn sie das für sich brauchen, machen sie das mal. Und im Rahmen der Autismusdiagnostik war dann noch ein umfangreicherer IQ-Test dabei und der hat das dann auch bestätigt.
Und wenn jetzt eine Mutter mit so einem, ja, mit so einem klassischen Hainietchen-Baby da ist, also es wird ja, so eine Diagnostik wird ja erst eigentlich, ich glaube frühestens, ich weiß nicht, du weißt es vielleicht besser, aber ich glaube vor 4 Jahre oder so, wird das meistens in der Regel nicht gemacht. Ne?
Ja, kommt ein bisschen drauf an. Also Autismus kann man auch früher bekommen, vor allem den frühkindlichen Autismus. Das sind aber eher dann ja klischeehaftere, stereotypere Darstellungen. Da merkt man deutlicher, woran man ist. Das ist dann häufig eher was, wo dann auch schon der Kinderarzt, die Kinderärztin oder eben Tagesmutter oder so sagen, also hier ist irgendwas ist hier aber ganz komisch oder ich hatte mal schon mal ein Kind, das war auch so und dann sieht man das schneller. Und bei denen, die ein bisschen untypischer sind, die stärker maskieren können, die mehr von ihrer, ich bin so heiser heute, die mehr kognitive Kapazitäten auch haben, um sich anzupassen, da dauert das ein bisschen länger. Das ist ja so ein bisschen mein Lieblingsbereich, mein Spezialbereich, auch die Kinder, die dann unterm Radar bleiben. Und es gibt so ein, ja, so ein Sweet Spot an Zeitfenster, wo Diagnosen besonders sinnvoll sind. Und das ist so rund um 4 Jahre tatsächlich. Mhm. Weil dann sind wir aus dem Alter raus, dass dann aber zig Personen sagen, ach, gib dem mal Zeit, das verwechselt sich noch. Ne, das nicht alles pathologisieren, ist ja noch klein. Und das ist ja auch erstmal gar nicht so schlimm, weil es wirklich ja darum geht, so hey, Entwicklung muss nicht nach Lehrbuch funktionieren. Mhm. Nichtsdestotrotz brauchen Familien ja Hilfe, die machen das ja nicht einfach aus Langeweile, eine Diagnose. So. Und wenn die Kinder dann aber ins Vorschul- und Grundschulalter eintreten, sind gerade die stärker maskieren können. Das sind meistens die durchschnittlich bis überdurchschnittlich intelligenten Kinder, bis hochbegabten Kinder. Die sind dann schon so maskierungsfähig, dass sie diagnostisch nicht mehr dargestellt werden können. Und dann müssen wir wieder warten, bis die so alt sind, dass sie selber befragt werden, wie sie das innerlich erleben und dass sie da wirklich auch Aussagen zu machen können. Und dann sind wir schon fast wieder bei den Jugendlichen. Das heißt, gerade die Grundschulkinder sind echt schwer abzubilden, wenn sie nicht bestimmte stereotype Muster zeigen, wenn sie stark maskieren. Und gerade die brauchen es aber häufig, weil es ja vor der Schule häufig noch gar nicht so die Notwendigkeit gibt. Viele Familien sagen so, ja, wir haben doch, aber wir kommen klar. Wir haben ja gar keinen Leidensdruck. Der stellt sich aber häufig dann mit Eintritt in die Schule schneller ein, als einem lieb ist, wo man dann merkt so, oh Wahnsinn, wie viel haben wir denn eigentlich aufgefangen? Und dafür dürfen sich die Familien ehrlich auf die Schulter klopfen, weil das ist meistens eine ganz schöne Nummer, was da geleistet wird. Und nichtsdestotrotz, wenn das Kind dann so viele Stunden nicht da ist und man diese Anpassung nicht treffen kann, dann fällt es halt auf. Und dann muss man warten und wird vielleicht noch nicht mal erkannt. Das ist schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch mal gerade so auf diese erste Zeit, wenn man ja in dieser ersten, dieser Baby, ganz Kleinkindzeit ist, und ich mache ja auch einen Podcast für alleinerziehende Mütter. Ja. Das halt, genau, also wir haben jetzt noch nicht mal irgendwie die Möglichkeit groß, sich da die Aufgaben zu teilen und einen Partner, der dann mit unterstützt. Das heißt, man ist natürlich jetzt auch viel allein. Mhm. Wie war das so auch aus deiner Erfahrung, so im Umgang mit deinem Baby damals oder so ein Baby, Kleinkindalter? Was hast du so das Gefühl, was hattest du da so Strategien für dich entwickelt? Was hat dir gut geholfen, um mit diesen Herausforderungen im Alltag einigermaßen gut zurechtzukommen?
Also ich glaube, wenn ich vor 10, 20 Jahren vorher Mutter geworden wäre, hätte ich ein echtes Problem gehabt, weil meine Rettung war wirklich, waren Social Media. Ich war dadurch nicht allein, nicht ganz allein. Ich hatte die Möglichkeit, also Social Media auch weitergefasst, auch mit WhatsApp und so. Ich hatte die Möglichkeit, Voicemails an meine Freundinnen zu schicken oder eben auch an meinen Mann, einfach um zwischendurch Druck abzuladen. Mhm. Ich hatte die Möglichkeit, während ich gestillt habe, im Internet zu recherchieren oder mich auszutauschen. Das war unbezahlbar an der Stelle, wirklich. Und ich glaube, was man wirklich nicht verkennen darf, das sind so 2 Punkte. Zum einen, gerade am Anfang war das finanziell für uns noch okay, das erste Jahr. Da habe ich ja Elterngeld bekommen, damit hatten wir ja gerechnet. Und von daher ging das noch, weil wenn man Probleme mit Geld bewerfen kann, dann werden sie häufig leicht ertragbar. Also dann kann man eher mal Essen bestellen oder man macht sich halt nicht so wahnsinnig viel Recherche, Mühe mit irgendwas, dass man jetzt auch wirklich das Günstigste findet, sondern man macht dann jetzt einfach und schnell und fertig und Haken dran. Das ist wichtig. Oder wenn die eine Trage nicht funktioniert für das Baby, dann hatte ich halt 4 Tragen zwischendurch, die sind teuer. Sowas halt einfach, das muss man dann ja auch sehen, dass viele Erleichterungen ja auch gar nicht so, die kommen ja nicht von der Krankenkasse, das geht ja nicht.
Ja.
Das hat viel ausgemacht und ich glaube tatsächlich, wenn ich alleinerziehend gewesen wäre, hätte ich zu dem Zeitpunkt am Anfang, ich wäre zurück zu meinen Eltern gegangen. Das hätte ich machen müssen, weil es wirklich einfach nicht möglich war, alleine zu überleben. Also so, dass ich weiß nicht, was man macht, wenn man dann das Elternhaus nicht hat, beziehungsweise klar, es gibt dann noch andere Möglichkeiten, dass man natürlich in so eine Art, in solche Gruppen dann reinkommen kann, aber das ist natürlich, das ist keine Empfehlung. Das ist jetzt nicht, hey, das ist die Hilfe, nach der du suchst. Das ist alles nicht ohne. Wichtig fand ich damals auch eine sehr realistische Beratung, die ich da bekommen habe, auch von den Schreiambulanzen, dass man sich darüber klar sein muss, dass wenn bestimmte Ressourcen nicht da sind, keine Großeltern, kein Partner, nicht genug Geld, man kann nicht überbrücken, nach dem ersten Lebensjahr muss gearbeitet werden, dann kann das bedeuten, dass wir nicht bedürfnisorientiert mit unseren Kindern umgehen können. Und dass wir sie schreien lassen müssen. Und das ist knüppelhart. Das ist richtig, richtig mies. Und in dem Neurodivergenz- und High-Need-Kontext ist dann aber auch wieder zu sagen, es gibt Kinder, bei denen auch dieses Müssen nicht funktioniert. Das ist etwas, was mir immer wieder begegnet, gerade von, ich glaube, einfach selbst sehr traumatisierten, selbst sehr verletzten Elternteilen, die dann sagen so, ja, aber wenn du musst, dann kannst du auch. Und das geht aber nicht, wenn manche Kinder, die so ein sensibles Nervensystem haben, sind absolut nicht fremdbetreuungsfähig. Das kann man müssen wollen, wie man will. Das geht nicht, weil dann einfach diese externen Personen auch sagen, ich kann das nicht machen. Dieses Kind schreit so sehr, bis es blau wird und ohnmächtig wird. Dieses Kind übergibt sich. Und das hört auch nicht auf nach ein paar Tagen, sondern die kämpfen ums Überleben. Und zwar bedingungslos mit dieser Intensität. Und das kann existenzbedrohend einfach sein. Also das muss nicht so sein. Und die meisten Familien, mit denen ich so im Kontakt war, haben immer dann irgendwie noch einen Umweg gefunden, sei es über Freundinnen, über dann Geschwister, irgendjemand, wo man untergekommen ist, der noch mitgeholfen hat. Aber das ist echt hart. Die Lösung ist aber tatsächlich nicht, bei diesen nicht betreuungsfähigen Kindern sie trotzdem betreuen zu lassen. Das geht nicht. Also so die Institutionen verweigern sich dann in der Regel auch, beziehungsweise wenn nicht, und man weiß, wie gesagt, dass sich das Kind bewusstlos schreit, ist das eine Ansage. Also da hängt wirklich viel dran, gerade bei den ganz Kleinen.
Ich weiß noch, dass ich damals auch so, also ich bin ja auch gefühlt nur gelaufen.
Ja.
Und dass ich dann, genau, beim Laufen, also über der Trage und so, dass ich dann immer gegoogelt habe auch, so, ich hab nach Antworten gesucht, was kann ich jetzt tun, was kann ich machen, und wenn dann immer stand, dann irgendwie Auszeiten nehmen und regenerieren und wenn dein Glas voll ist, kannst du was abgeben, und ich dachte, Leute, ich kann ja nichts, da habe ich gedacht, es ist total schön, würde ich voll gerne machen, aber geht halt gar nicht, ne? Also es ist schon, deswegen, ich habe auch mal, dazu habe ich mal ein Reel gemacht, dieses, wie oft bin ich früher gefragt worden, auch so von Freunden, Bekannten, die auch mitbekommen haben, was für eine intensive Aufmerksamkeit mein Kind braucht, die immer gesagt haben, boah, wie machst du das? Oder wie schaffst du das? Oder dass du das schaffst und so. Und dann habe ich immer gesagt, ganz ehrlich, ich schaff's nicht. Ehrlich gesagt, schaffe ich es überhaupt nicht. Ich versuche hier irgendwie zu überleben, aber schaffen tue ich es eigentlich nicht.
Ja, aber das ist so ein Ding, das, glaube ich, auch gesellschaftlich, was Mütter angeht, wirklich auch wieder ekelhaft ist. Weil mein persönlicher Standard von Machbarkeit ist nicht, dass ich noch lebe, sondern
Ja.
dass da auch so ein bisschen mehr noch sein darf. Das darf auch schmerzfrei sein, so, oder schmerzarm zumindest, nicht dauerhaft. Und das ist das, was da, glaube ich, ganz oft reinspielt, dieses, ja, aber du sprichst doch noch. Du stehst doch noch,
Ja.
du bist doch noch
Und so
da.
lass auch.
Also
Ja.
das, genau, das vollständige Scheitern wird eigentlich erst dann akzeptiert, wenn die Mütter stationär gehen. Und das habe ich auch oft genug in meiner Arbeit erlebt, dass das dann passiert
Ja.
ist.
Ja, das ist schlimm.
Ja.
Ich stand auch, also es gab bei mir auch auf jeden Fall ein paar Mal so einen Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich, das geht nicht mehr. Aber klar, und gleichzeitig weißt du dann vom Verstand, ja, aber ich bin hier die wer soll auf mein Baby aufpassen? Es geht nicht, es geht einfach.
Ja, genau. Das ist dann, also so die Familien, von denen ich das kenne, das war dann doch, dass dann doch die Großeltern das Kind genommen haben. Also das ging an sich
Ja.
nicht, aber es musste dann gehen. Also so, das war dieses Müssen von, wenn, ja, auch wenn jemand jetzt einen krassen Unfall hat oder sowas oder im Koma liegt, dann natürlich muss das Kind dann irgendwo anders hin. Und für alle Familien, die diese Möglichkeit nicht haben, geht es ja dann tatsächlich um solche Fragen wie Kurzzeitpflege oder falls man da keinen Platz hat, dann muss man sich ans Jugendamt wenden. Und das ist auch alles, das möchte man ja nicht gehen, diesen Weg. Mir ist das aber immer wichtig, das zu Ende zu denken, weil eben so gesagt wird, ja, aber du kannst es doch noch. Und die Mütter, vor allem Mütter, manchmal auch Väter, die es betrifft, die denken das nämlich zu Ende. Weil die wissen nämlich ganz genau, das sind ganz häufig solche Hospital-Fantasies dann auch. Man ist so erschöpft, dass man sich denkt so, oh, und wenn ich mir jetzt aber den Knöchel breche, oder irgendwas anderes, also mit dem Knöchel wirst du ja nach Hause geschickt, hast jetzt irgendwas, wo du im Krankenhaus liegen musst, ist nicht so schlimm. Es wird auf jeden Fall wieder gut, aber bis für 2 Wochen raus, so ungefähr. Einfach sich nicht kümmern müssen. Und wie schlimm das ist, sich zu wünschen, so krank zu sein, dass man im Krankenhaus ist, weil das ist immer noch besser als das, was man zu Hause schultern muss. Aber man kommt dann eben halt dahin, so ja, und wo ist das Kind dann? Und dann macht man weiter.
Aber weißt du, das finde ich auch so schlimm. Es gibt auch ja ganz viele diese in Anführungszeichen lustigen Reels, wo dann auch irgendwie eine Mutter so tut, überlege ich, ah, falle ich jetzt hier runter, damit ich mal im Krankenhaus bin und frei habe, ne? Oder so. Oder auch so Reels mit dann hier, ah, dann hier trinke ich was und so trage ich den Alltag und so. Und ich mir dann immer denke,
Ja.
ist das nicht total traurig, dass jemand, der eigentlich ja Hilfe benötigt, der eigentlich irgendwie das Bedürfnis hat, dass man gesehen wird, dass man nicht mehr kann, dass die Arbeit zu viel ist, dass ich als Mutter überlastet bin, dass man das ins Lächerliche ziehen muss mit Drogen, mit Verletzungen. Also ich finde es eigentlich total traurig, ja, dass
Ja, auf
es
jeden
so
Fall.
normal ist, dass dann Mütter mit einem Galgenhumor so versuchen, ja, gehört halt dazu und schaffen wir schon irgendwie. Ich so,
Ist halt auch eine Coping-Strategie, nur natürlich, wenn andere das wieder sehen, dann ist das für das gesamte Thema nicht
nee,
hilfreich.
nee, nee, überhaupt nicht, ne? Ja, also ich finde auch, also es ist und bleibt, wenn man so ein Baby hat, hilft, ist auch aus meiner Erfahrung, das, was wirklich hilft, sind am Ende Pausen. Das heißt, man muss irgendwie es schaffen, so weit ein Netzwerk zu haben, dass man zwischendurch einfach mal Luft hat, weil ohne diese Erholung geht es einfach überhaupt nicht, ne? Also
Richtig.
es funktioniert nicht. Gleichzeitig mir persönlich haben mir auch schon so ein paar Sachen geholfen, wie ich habe dann auch angefangen zu meditieren und Tapping, wenn ich dann mal kurz Pause
Habe ich
hatte.
auch gemacht, beides.
Also ganz viel, um dieses Nervensystem wieder runterzufahren, ne? Also das eigene Nervensystem wieder runterzufahren, weil das ist natürlich auch so ein Wechselspiel, oder ich weiß nicht, wie das bei dir war, bei mir hat das dann auch nicht gut getan, wenn mir dann andere gesagt haben, so wie, ja, du bist aber auch total gestresst und so, wenn du ruhig bist, ist dein Kind auch ruhig.
Oh
Boah.
ja, entspannte Eltern,
Genau.
entspanntes Kind. Umgekehrt, umgekehrt. In dem Kontext immer
Genau, in dem
umgekehrt.
Kontext ist es ja umgekehrt. Und ich finde es so, deswegen so wichtig, dass man auch viel mehr über diese Themen spricht und dass diese Mütter sich untereinander finden. Also auch total schön, dass du da auch so eine Community hast, weil dieser Austausch so sehr hilft und man merkt, ich bin nicht alleine. Und das ist hier nicht alles total unnormal. Weil ich finde, was dann auch so passieren kann, und das ist dann ja auch voll traurig, dass man dann nachher wie so eine Wut danach schon auf sein Kind bekommt, wenn man denkt, oh, warum ist es bei mir so? Wieso funktioniert es nicht? Ne? Wenn man dann immer den Vergleich hat, wie es dann bei anderen in Anführungszeichen viel ruhiger läuft. Und das ist ja für einen selber nicht schön, für das eigene Kind nicht schön. Und deswegen finde ich da so wichtig, dass man da ja, in diesen Austausch geht und auch eben diesen Blick weitet für dieses Spektrum, was es da gibt, weil diese Kinder, diese Babys, die haben ja auch wieder total viele tolle Eigenschaften. Das ist einfach diese, genau, Herausforderung, die dann in der Zeit ist.
Ja, also wie gesagt, ich habe auch mit Meditation dann angefangen und auch mit solchen Tapping-Strategien und diesem Klopfen halt und noch andere Sachen, aus so einem emotionalen Notfallkoffer, den ich mir dann da zusammengestellt habe, auch durchaus mit Hilfe. Was ich da wichtig finde, ist, mir ist das zu dem Zeitpunkt passiert, dass ich dann in so ein bisschen die Esoterik-Bubble abgerutscht bin, und ich würde wirklich sagen abgerutscht, weil da wiederum waren sehr problematische Inhalte auch dabei, die überhaupt nicht hilfreich waren und wo man wirklich das sehr mit Vorsicht dann genießen muss, wo es sehr um dieses Mindset, liegt alles an deinem Mindset, du entscheidest dich, wir alle wachen mit denselben 24 Stunden jeden Tag auf, du entscheidest, wie du dein Leben lebst, und das funktioniert so einfach nicht. Also spätestens ab dem Punkt, wenn einem dann jemand erzählt, man soll sich von Energievampiren fernhalten und man für sich denkt, so, aber das ist doch mein Kind, das kann ich doch, aber eigentlich, also das geht ja gar nicht. Spätestens da darf man dann einmal aufhorchen. Ich bin ganz froh, dass ich da dann noch die Kurve gekriegt habe und bin nach wie vor ärgerlich darüber, dass da wirklich gute Tools, die es ja wirklich auch gibt, also ich kenne das auch wirklich aus professionell gutem therapeutischem Kontext, wo das dann auch angewendet wird, dass die dann missbraucht werden, um Leute an der Angel zu haben und ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen, die einfach gerade große, große Not haben. Also was ich sehr, sehr empfehlen kann, da, ne, verdiene ich kein Geld mit oder so, sei selber gekauft, das ist, kannst du sonst gucken, wenn du das nicht möchtest, dann schneidest du es raus. Also es ist eine Meditations-App, das ist Headspace. Die finde ich extrem gut, die hat mir sehr geholfen und die ist auch schön divers von den von der Besetzung der Leute, die einen da durchführen, und da gibt es von ein paar Sekunden Sachen, die so sehr snackable Inhalte über Notfallstrategien bis hin zu ganzen Paketen, wenn man halt merkt, so, boah, ich habe aber zum Beispiel noch ein Thema mit Angst, ich habe ein Thema mit Ärger, dann kann man sich da durcharbeiten und es ist einfach wirklich schön gemacht. Und ja, ich meine, die haben sogar auch, sie hatten damals, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr, so sogar noch über Pregnancy und Motherhood. Also ich hatte es da auf Englisch, mittlerweile gibt es ja auch auf Deutsch, also schon länger. Ja, also die kann ich sehr empfehlen. Das ist dann noch niederschwellig erreichbar und da, ja. Das hat geholfen. Für mich hat das irgendwann dann so einen Wechsel gegeben, weil ich so viele Notfallstrategien brauchte. Also ich wusste, okay, ich muss rausgehen. Wenn ich gehe, dann komme ich wieder ein bisschen raus. Ich weiß, okay, wenn ich super sauer werde, dann fange ich an zu singen. Weil wenn ich singe, kann ich nicht gleichzeitig schimpfen. Und das ist ja auch tatsächlich so, wer summt oder vor allem summen, da kann man keine ekligen Worte reinlegen. Das funktioniert, dann blockiert man diesen Pfad einfach im Kopf. Oder verschiedene Skills mit Eiswürfeln oder was auch immer. Oder das Tapping. Oder sobald das Kind schläft, mache ich hier mein Kindness-Paket von meiner Meditations-App. Aber irgendwann, das ging ja einfach lange, über Jahre, habe ich gemerkt, ich möchte das einfach nicht. Es fühlt sich so unfair an. Ich bin so alleine mit dieser Situation. Und das Einzige, was mir quasi gesagt wird, ist, löse es individuell. So, mach noch eine Meditation. Und da habe ich aber dann gemerkt, dass für mich eben gerade auch die Arbeit dann damit eine produktive Wut sein konnte, um mich darüber auszutauschen und zu sagen, so, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass Eltern, dass Mütter so alleine gelassen werden. Es ist viel schwerer für Mütter und kleine Kinder, kleine Babys Hilfen zu bekommen, quasi Pflege, Unterstützung zu Hause, als sogar für alte Leute. Und auch da haben wir schon einen Pflegenotstand. Aber bei Babys ist immer so, ja, ist halt jetzt dein Job, ne? Musst du halt machen. Die sind auch noch klein, dann nimmst du die halt mit. Also kann ja nicht so schwer sein, so ungefähr. Und das ist wirklich... Das ist wirklich bitter. Das macht mich auch nach wie vor sehr, sehr ärgerlich, wie alleingelassen Familien da sind. Ja,
ja, absolut. Ich erinnere mich noch, ich habe damals eine E-Mail an das für mich zuständige Jugendamt geschrieben, dass ich total überfordert bin und ob es eine Möglichkeit einer Hilfe für mich gibt, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, dass ich wenigstens eine Haushaltshilfe kriege, ob es irgendeine Form der Hilfe gibt, weil ich wirklich Hilfe brauche. Und ich habe darauf, ich sage jetzt mal, ich kann jetzt nicht wortlaut, aber O-Ton war so, das tut mir sehr leid für Sie. Da Sie keine körperliche Einschränkung haben, würde ich auch keine Unterstützung in Form von.
Genau. Das kenne ich so auch. Also wer Unterstützung bekommen kann, beziehungsweise eine höhere Chance hat, sind Eltern von Zwillingen. Die kriegen das schneller. Genau, wenn es sonst halt auch um eine starke körperliche oder psychische Beeinträchtigung, die zu dem Zeitpunkt aber schon diagnostiziert sein muss, der Eltern geht. Ja, also vor allem körperlich. Bei psychisch muss man immer so ein bisschen halt auch gucken, das kann dann auch in den falschen Hals kommen.
Ja, ich finde, es ist definitiv so, es hilft halt auf vielen Ebenen zu schauen für sich, ne? Also einmal die Ebene natürlich dieses klassische Dorf, wo kann ich in dem Rahmen, wo ich bin, wo kann ich Unterstützung mitholen, ne? Eltern, Freunde, Familie und auch die, die keine Familie haben, also jetzt auch gerade Alleinerziehende, die noch nicht mal Familie oder irgendwen in der Nähe haben, da kann ich auch wirklich nur empfehlen, ich habe das damals auch gemacht, auch unbezahlte Werbung an der Stelle, es gibt eine App, die heißt Momunity und da kann man nach Müttern in der Nähe suchen. Und da habe ich nach alleinerziehenden Müttern in der Nähe gesucht.
Oh, das ist gut, das merke ich mir.
Wirklich sehr tolle schön. Kontakte geknüpft. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, gab da immer diese Dating-Apps, früher hieß es Lovo oder Lavu, wo ich jung war, ich weiß nicht, ob es noch jemand kennt. Auf jeden Fall, dann ist immer so ein Punkt und man kann ganz viele Punkte so in der Umgebung sehen und dann kann man diese Punkte mal anklicken und dann sieht man direkt die Profile quasi dazu. Genau, da habe ich ganz tolle Kontakte geknüpft und auch damals mit einer anderen alleinerziehenden Mutter, mit einem Kind auch im selben Alter, super viel Zeit verbracht. Und es hat dann einfach gut getan, auch zu zweit zu sein, auch wenn dir vielleicht die andere Mutter, weil sie gerade selber ein Baby hat, nicht immer jetzt die ganze Zeit das Baby abnehmen kann. Aber trotzdem, was andere mit diesem Partner haben, das nenne ich ja immer diesen Mal-Eben-Effekt, den hast du als Alleinerziehende nicht, kannst du mal eben halten. Ich gehe mal eben aufs Klo. Gibst du mir mal eben die Flasche an, ja? Und das kannst du einfach zu zweit anders machen, wenn du dich zusammentust. Oder sowas wie eine WG suchen, ja? Vielleicht eine andere, vielleicht auch eine Studentin, die sagt, oh ja, total gerne und ab und zu passe ich auch dein Kind auf. Keine Ahnung.
Ich glaube tatsächlich, wir in Zukunft auch noch mehr brauchen. Und ich fände das sehr, sehr gut, wenn sich einfach auch viel mehr, vor allem Frauen, weil letztendlich sind sie es halt oft, die es das betrifft, sich, bevor sie Kinder bekommen, wenn sie solche Planerinnen sind. Also man kriegt ja auch jetzt nicht Kinder nur mit so einem langen Vorlauf. Das passiert ja auch manchmal sehr schnell. So, sich einfach damit auseinanderzusetzen, mit wem würde ich denn, also wer ist dieses Netz? Also so, es ist halt ganz häufig dieser Nestbau so, und dann ich und mein Partner und wir gegen den Rest der Welt und so ganz muckelig und schön. Aber wer wäre wirklich, wirklich da oder sich auch zu überlegen, wenn man so lange plant, das wäre eben die Frage, wie kommt das in die Perspektive für Folgegenerationen, also jetzt vielleicht wirklich für Leute, die so in 5, 10 Jahren Kinder bekommen möchten, so die jetzt Teenager und Anfang, Mitte 20-Jährigen, wie auch immer, je nachdem, wann man halt plant, dass die vielleicht für sich auch überlegen, okay, aber wo möchte ich mit wem dann wie nah wirklich auch aus diesem Grund wohnen? Aktuell ist ja eigentlich immer nur die Überlegung für die meisten mit dem Partner, der Partnerin in der Nähe des Jobs. So. Und vielleicht noch, wenn man familiär sehr gebunden ist bei der engen Familie. Aber mit wem könnte man sich wirklich sowas, ja, wie so eine kleine Kommune zum Beispiel vorstellen? Da braucht es natürlich dann auch wieder den Wohnraum. Da hängt ja unfassbar viel dran, wenn man sich gerade mal diese ganze Mietendiskussion anguckt. Das ist ja jetzt eine nette Idee, aber wie will man die umsetzen? Vor allem halt in Bereichen, wo Wohnraum einfach ein Vermögen kostet. Wobei gleichzeitig es ja immer noch teurer ist, alleine eine Wohnung zu haben, als zu zweit. Aber ja, das ist gar nicht so einfach. Wenn wir jetzt natürlich auch wieder bei High Need sind und bei der Neurodivergenz dabei, das ist noch mal ein bisschen schwerer, weil gerade autistische Personen sind häufig sehr, sagen wir jetzt mal, picky, mit wem sie überhaupt zusammenleben können. Also es sind nicht die WG-tauglichsten Personen häufig. Wenn es passt, dann häufig sehr gut, aber...
Aber ich meine,
das sagen ja auch ganz viele aus meiner Community, wenn es dann heißt Haushaltshilfe zum Beispiel. Das ist so, die goldene Karte, die man quasi ziehen kann. Ich habe jetzt eine Haushaltshilfe. Viele möchten das nicht, weil das eine fremde Person ist, die in den Safe Space kommt. Und die bringt mehr Unruhe rein, als dass sie hilft. Und das muss man auch akzeptieren. Das ist dann wiederum von anderen Stellen, die gesagt haben, so, aber wir haben ihnen doch eine Haushaltshilfe angeboten und sie nehmen die nicht. Aber es ist dann eben keine passende Hilfe. Da würde zum Beispiel viel mehr helfen, dass man zum Beispiel viel mehr Essen geliefert bekommt oder sowas, dass etwas nach Hause gebracht wird oder dass Bürokratie abgebaut wird. Das ist ein Riesending, weil wir in dem Kontext später perspektivisch auch ganz häufig über Nachteilsausgleiche, Pflegegrad, Schulbegleitung und so weiter halt sprechen. Und das ist einfach immer richtig viel nervige Arbeit.
Ja, ich glaube, klar, das mit dem ganzen Netz, das ist halt auch ein bisschen eine individuelle Geschichte, weil wie du sagst, die einen, für die wäre WG was, für die anderen nichts, ne? Aber ich glaube schon, dass das gerade generell als Alleinerziehende, aber gerade auch, wenn du einfach so ein Heinietchen hast oder ein Kind, was sich aktuell noch sehr gefühlsstark zeigt, ohne jetzt zu wissen, ob da mal eine Diagnose hintersteckt, weil da am Ende nur Unterstützung auch hilft, weil du brauchst einfach diese Pausen, du brauchst diesen Raum zur Regulation und deswegen finde ich, ne, das ist diese eine Ebene, auf der anderen Ebene, klar, diese Tools, sowas wie Meditation und Tapping, sowas wie die, sind alle Unterstützung und helfen auch, gleichzeitig aber auch sich vielleicht einen guten Therapeuten, eine gute Therapeutin zu suchen, wo man eben auch selber dann sein kann, weil es ist ja auch nicht so einfach oder so habe ich das damals empfunden. Ich habe mir auch eine Therapeutin gesucht, da war mein Sohn etwas über ein Jahr alt und saß als erstes fix und fertig da und habe gesagt, ich liebe meinen Sohn, aber ich hasse es, Mutter zu sein. Und ich weiß nicht, und mich hat dieses Gefühl so fertig gemacht. Also, wie kann ich es denn hassen?
Ich habe mich sehr mit Regretting Motherhood zu dem Zeitpunkt
auseinandergesetzt. Ja, ich auch, genau.
Und der Witz ist, ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich alle Kriterien davon erfüllt und habe gesagt, so ja, das ist das, was ich habe. Jetzt bin ich weiter, mein Kind ist älter und ich würde sagen so, nee, das war kein Regretting Motherhood. Ich bin tatsächlich, ich bin gerne Mama. Ich bin wirklich froh. Ich wäre unglücklich, hätte ich kein Kind. Ich würde mich wieder für ein Kind entscheiden. Ich war verdammt nochmal bodenlos erschöpft. Das war einfach eine komplett natürliche, normale, psychologische Antwort meines Gesamtsystems auf diese krasse Situation. Und dass das schon überschreiben kann, wo diese Mutterschaft so für mich so ein integraler Bestandteil auch meines Lebensplans ist und auch nach wie vor, das ist schon heftig.
Also so. Ja, absolut. Und ich saß da damals und dann hat sie mich ein paar Sachen gefragt und ich habe ihr so ein bisschen erzählt, den Hintergrund und was so gelaufen ist bisher, wie mein Alltag so aussieht und wie es mir so geht. Und bei mir war ja auch noch Herausforderungen mit Trennung und Gerichtsverfahren etc. Und dann hat sie damals zu mir gesagt, also Frau Herder, alles, was Sie mir so beschreiben, zum Teufel, wie können Sie erwarten, das hier schön zu finden?
Das ist völlig normal, dass Sie eine Depression ausprägen.
Es ist total normal, dass Sie das scheiße finden.
Ja, was auch immer. Irgendwo sucht sich das dann halt.
Ja, und dann dachte ich, dann ist das so wie Schuppen von meinen Augen so gefallen, dass ich dachte, krass, wie heftig ich manipuliert bin von diesem Mutterschaft, muss was Schönes sein und du musst diese Zeit jetzt total toll finden, aber es kann auch einfach sein, dass diese Zeit jetzt einfach extrem herausfordernd und schwierig ist und gerade einfach nicht toll und ich habe immer gesagt, die Waage hat nicht gestimmt.
Ja.
Natürlich gab es schöne, süße Momente und es gibt diese Momente, wo du dein Kind anschaust und so, natürlich gibt es die, aber die Waage hat absolut nicht gestimmt. Ja. Die Waage mit, dass ich fertig bin, dass ich am liebsten alles hätte an den Nagel gehangen und so, die war einfach viel, 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 viel mehr. Ne? Und ganz genau wie du. Ich habe mich damals so intensiv mit diesem Thema Regretting Motherhood beschäftigt und dachte, okay, alles klar, du hast deine Antwort. Muttersein war nicht dein Ding. Pech gehabt, war jetzt doof. Und dann irgendwann auch festgestellt habe, nein, es war, wie du sagst, eine völlig normale Reaktion meines Körpers, weil ich dermaßen überlastet und überfordert war und ich hinterher auch, wo ich mich mit dem Thema Burnout und so mehr beschäftigt habe, verstanden habe, dass das eine ganz normale Reaktion ist. Also wenn du einen Burnout hast, dann bereust du es in dem Moment, Mutter zu sein, in dem Sinne, weil du überfordert bist. Ne? Und um gar nicht erst in diese Spirale so rein zu rutschen, so extrem, sage ich eben, ist diese Unterstützung zum einen eben in dem Kontext, dass dein Kind auch mal von anderen Menschen am besten betreut oder wenigstens einen Menschen, der das mit dir begleitet, also wenigstens da ist.
Da mag ich noch einmal einhaken, weil ich glaube, da kann ich noch einen ganz wichtigen Punkt mit einfügen. Ja. wir haben ja jetzt schon viel über Neurodivergenz gesprochen und es ist stark erblich. Und wenn wir daran denken, dass dann das Kind ist es vielleicht, dann ist es, sind es die Eltern vielleicht auch. Wir haben sowieso einen Mama-Burnout oder Papa-Eltern-Burnout und dazu vielleicht wahrscheinlich einen sogenannten Autistic-Burnout. Und der stellt sich nämlich nochmal ein bisschen anders dar als der klassische Burnout und der muss auch anders behandelt werden. Und wenn man das weiß, dann kann man an der Stelle ein paar Notbremsen noch ziehen, die man nicht ziehen würde, wenn man davon ausgeht, dass man neurotypisch ist. Weil gerade für autistische Personen ist in dem Zeitpunkt dann unfassbar wichtig, dass sie eben nicht noch mehr socialen. Die müssen zwar eigentlich ihr Netzwerk aufbauen, aber es ist noch wichtiger, dass sie runterkommen. Also dieses Alleinzeit ist unfassbar wichtig. Und aus sozialem Overload rauszukommen, aus sensorischem Overload rauszukommen, weil ganz häufig sind sonst die Empfehlungen, dann für die Selbstvorsorge, dann wenn du Kraft hast, dann such dir, mach was Schönes. Geh mal raus, geh mal unter Leute, erleb mal was anderes und das kann alles zu viel sein. Das ist sehr, also für autistische Personen im Burnout ist das Allerwichtigste, dass sie Alleinzeit bekommen. Alleinzeit und Beschäftigung mit zum Beispiel Spezialinteressen oder so eine Art, also wie auch für Erwachsene, so ein Stimming, so eine, solche sensorischen Erfahrungen, die ihnen gut tun. Das kann zum Beispiel eine Gewichtsdecke sein, das können Stimming-Toys sein. Das, für viele ist das Handarbeiten tatsächlich. Gerade jetzt in meiner Bubble sind es viele, die dann stricken, die häkeln, die irgendwas verknüpfen oder Diamond Paintings, solche kleinen Sachen oder Puzzeln, sowas, was runterfährt, was wirklich, wirklich runterfährt und das hat dann nochmal eine andere Gewichtung, als es das sowieso schon hat. Also das sind natürlich auch Sachen, die helfen auch Neurotypischen im Burnout, sich zu regulieren, ist aber für gerade für autistische Personen dann häufig nochmal wichtiger.
Jetzt muss ich nochmal fragen, ich weiß nicht, ob du die 10 Minuten noch hast. Aber
ich habe sie noch.
Okay. Weil wir jetzt so viel über auch Neurodivergenz sprechen und ich will da gar nicht darauf so super tief eingehen, weil ich denke, man kann sich wahrscheinlich bei dir auch total informieren.
Ich hoffe doch.
Aber jetzt hast du gerade dieses Thema Autismus nochmal so angesprochen und ich finde nämlich da so wichtig, weil ich hatte wie du, und ich glaube, das haben so viele, man hat so ein falsches Bild von Autismus.
Ja.
Wenn ich als Mutter, wo oder sagen wir so, wie kann ich als Mutter oder gerade durch dieses Muttersein, was sind denn so typische Signale, die ich da merke im Autismus, weil du gerade da so die Schleife drauf gezogen hast, wenn man dann ins Burnout gerät. Was wäre denn da so ein typisches Signal, dass ich merke, ich habe so, wie hast du es genannt, ein autistisches Burnout?
Genau, oder? Autistic Burnout, autistisches Burnout, richtig.
Was sind da die Signale für?
Es geht wieder ganz viel um die Intensität dieses Erlebens und um die Häufigkeit. Für viele ist vor allem im Kinderkontext das so, dieses Overtouched-Sein wird ganz, ganz extrem empfunden. Also das einfach wirklich nicht mehr ertragen zu können, angefasst zu werden. Es ist nicht mehr nur, ich möchte das nicht, sondern dieses Gefühl von, mir platzt die Haut ab. Dass wenn da jetzt noch einer kommt, dann schlage ich um mich. Das geht einfach nicht mehr. Und das sind Overload-Erfahrungen, die auch sich körperlich häufig darstellen. Das ist schwer abzugrenzen dann auch, wenn zum Beispiel noch eine andere Neurodivergenz dabei ist. Also auch wenn jemand jetzt mit ADHS oder einer Hochbegabung oder schon einer PTBS, das hat auch viele Ähnlichkeiten dabei ist. Viele merken das dann zum Beispiel, dass sie ganz starke Ohrgeräusche noch kriegen, so ein Gefühl wie Watte in den Ohren, Schüsseln auf den Ohren, Druck auf dem Kopf, verschwommen sehen. Für viele ist es so, dass sie dann an sich autistischer werden, je abgebrannter sie sind, also viel häufiger zum Beispiel solche Manierismen zeigen, so Hände wringen zum Beispiel oder um die Situation abzuschütteln, eigentlich das sehr klassische autistische Hände flattern zeigen, dass man anfängt, sich zu wiegen. Auch das sind eigentlich solche Sachen, die aus dem Stimming kommen, die für hochmaskierende AutistInnen gar nicht so präsent häufig sind. Aber wenn sie richtig dysreguliert sind, wenn die so runtergebrannt sind, dann sieht man sowas häufiger. Die Mimik wird sehr viel flacher häufig, also dass das Gesicht einfach anfängt, wirklich zu hängen sozusagen, da ist nicht mehr viel los. Blickkontakt wird dann schwierig, auch für die Personen, die sonst sagen, so ja, ich bin zwar, also ne, es gibt genug autistische Personen, die können Blickkontakt, aber eben keinen Blickkontakt zu können ist oder aushalten zu können, ist ein starker Marker für Autismus. Und wenn man merkt, das kommt immer mehr vor, dass ich das unangenehm finde, ich möchte das nicht, das fühlt sich drängend an, so, oder zu intim, irgendwie falsch, dann ist das noch ein Punkt. Viele erleben das dann auch so, dass sie die Stimme verliert an Intonation, das wird ganz viel, viel flacher, so ähnlich wie halt mit der Mimik auch. Das ist, wie gesagt, nicht so leicht abzugrenzen. Von einem klassischen Burnout, da muss man wirklich sehr differenziert dran gehen, weil es ja auch für Erwachsene, das hat ja einen Grund, dass man so lange nicht diagnostiziert wurde, weil man eben Strategien bisher hatte. Und man hat schon ein langes Leben hinter sich, wo man auch andere Sachen erfahren hat. Also das ist jetzt, das alleine reicht natürlich nicht, um sich selbst da zu verorten, aber man kann dann ein bisschen mehr in die Richtung gucken. Was ich immer hilfreich aber finde, ist, die wenigsten Tipps, beziehungsweise mir fällt jetzt nicht ein einziger ein, für autistische Personen sind, wenn sie von Neurotypischen angewendet werden, schädlich. Also so, man kann das erstmal machen, das macht nichts kaputt. Also so, dann kann man lieber quasi diese Schippe noch drauflegen an Anpassungen und sich denken so, mal gucken, geht es mir damit besser? Ja, deutlich. Das passt irgendwie besser zu mir. Das ist auch was wir bei Kindern ja auch haben. Die Anpassungen, die gefühlsstarke, high need, hochsensible, bedürfnisstarke, wie auch immer wir die Kinder nennen wollen. Wenn diese Anpassungen in Betreuungseinrichtungen getroffen werden, profitieren alle davon. Alle. Mhm. Aber für diese Kinder ist es essentiell. Die können sonst gar nicht dahin. Die müssen das haben, sonst können sie nicht betreut werden.
Es ist ja schon so, das so ein bisschen so ein Teufelskreis in dem Sinne, das habe ich auch damals zu der Melanie gesagt, wenn es dann einfach häufig so ist, dass natürlich Mamas, die selber neurodivergent sind, ein Heinidchen haben, weil es möglicherweise selber neurodivergent ist, dass da eben, zwei Heinidchen aufeinander kommen. Das macht es ja irgendwie doppelt schwer, ne? Also ich kann mir jetzt ja vorstellen, ich weiß ja gar nicht, wie es wäre, aber ich bin ja selbst neurodivergent, aber wenn jetzt eine Mutter das nicht wäre, würde sie vielleicht diese Herausforderung, die so ein Heinidchen oder gefühlsstarkes Kind mit sich bringt, auch ganz anders wegstecken können?
Anders, ja. Ist nicht per se besser oder schlechter. Weil gerade bei selbst neurodivergenten Eltern ist es so, die haben meistens ein sehr gutes Gespür einfach für ihre Kinder. Die bringen durch diesen Sensibilitätsanteil, der allen drei von mir genannten Neurodivergenzen halt so inne ist, bringen sie da viel mit, um sich einfühlen zu können. Und also sowohl die merken schnell, something's off, wir müssen hier irgendwie was ändern, gleich kippt es hier. Das merken die schnell und können deswegen dann halt auch anpassen. Und dadurch, dass sie selber halt auch so Sachen erleben, in neurotypischen Kontexten ist es vielleicht ein bisschen robuster, durchaus auch resilienter, der Umgang der Eltern. Aber die kommen von selbst nicht so schnell häufig auf Lösungen im Alltag. Sowas wie, wenn neurodivergente Eltern merken, das Kind tut sich schwer mit Kleidung. Das Erste, was die machen, ist, die schneiden alle Etiketten ab und drehen die Nähte nach außen, weil sie halt denken, ja, das würde ich auch dann besser finden, so ungefähr. Das ist naheliegend. Oder das Kind ist irgendwie nicht so gut. Weiß nicht. Vielleicht ist das irgendwie, vielleicht separieren wir das Essen jetzt einfach mal. Das darf sich nicht berühren. Oder die stellen halt viel schneller fest, wo noch andere Empfindlichkeiten sind, wo man merkt, so, okay, wir brauchen aber eine Routine, die so und so aussieht, weil das hilft mir ja auch. Und deswegen ist das nicht per se besser oder schlechter.
Das stimmt. Ja, das war eben noch so die letzte Ebene, auf die ich noch hinaus wollte, wo ich einmal gesagt habe, ja, es geht einmal dieses Umfeld zu haben, dann aber auch sich da die Tools anzueignen, beziehungsweise auch therapeutische Begleitung zu suchen oder eine Beratungsstelle. Und aber auch, finde ich, dieses Wissen, also einfach dieses Wissen, was dir auch so geholfen hat, wenn du weißt, was hilft, also wenn du dich selber verstehst und wenn du dein Kind verstehst, also wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, egal wie wir es jetzt nennen, High Need, gefühlstark, neurodivergent, wie auch immer, aber wenn man sich anfängt, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, hast du ja auch plötzlich ein ganz anderes Verständnis für dein eigenes Kind, kommst nochmal auf neue Ideen, was dein Kind vielleicht auch brauchen könnte und auch für dich selber, was du selber brauchst. So. Und wir leben das in unserem Alltag zum Beispiel auch total so, dass ich da ganz viel benenne und ich merke, wie viel sich mein Sohn davon mitnehmen kann. Also, dass ich zum Beispiel sage, dann mir wird es gerade zu viel, ich brauche jetzt einen Moment Pause. So, ne?
Ja, sowas oder so, ne? Auch früh. Also einfach wirklich eloquente, auf den Punkt gebrachte Bedürfniskommunikation, genau. Wo man einfach denkt so, wunderbar.
Ja, und das merke ich, das hat schon mal schön. Letztes Jahr im Sommer, da war mein Sohn noch 3 Jahre alt und da waren wir auf dem Campingplatz gewesen. Habe ich natürlich schon per se Angst vor gehabt, weil Campingplatz,
aber nee, ist auch nicht so mein place to be.
Aber wir haben gedacht, ja, komm, probieren wir es mal aus am Wochenende. Und das war natürlich erstmal Katastrophe. Aber was ich richtig gut fand, wir wollten erst zu so einer Mini-Disco, sind da aber ganz schnell wieder abgehauen. Und hat er zu mir gesagt, weil er hatte, ja, wie du sagst, diesen Meltdown bekommen. Also Wutausbruch sieht es aus, aber eigentlich ist es zu viel. Und er sagt auf dem Weg zurück zu mir, Mama, das ist mir hier zu viel, ich brauche Pause. So, und dann dachte ich, ach, wie schön, also dass er das so übernimmt, ne? Weil ich ihm das auch so kommuniziere. Und ich glaube, das ist so wichtig, wenn wir unseren Kindern das so vorleben, unsere Bedürfnisse zu benennen, dass sie das auch lernen.
Ja,
Genau, und das einfach viel helfen kann. So, bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, was wir jetzt langsam sollten, würde ich noch gern wissen, welche Unterstützungsangebote können denn Mütter oder auch Väter von dir erhalten und wie kann man dich erreichen?
Ja, also vorneweg, das Erste, wo man aufschlägt, ist eigentlich mein Instagram-Kanal. Mhm. Das ist einfach mein Name, Heike Gerkrath, kein Unterstrich, kein Punkt, einfach so hintereinander weg.
Verlinke ich. Ja.
Genau, und da teile ich halt vornehmlich Infos und relatable Content. Ich glaube, das mit dem relatable ist immer so ganz interessant, weil wenn man da länger dabei ist, das ist dann nämlich der Punkt, wo man denkt so, hey, und das habe ich auch und das und das und das und das erkenne ich wieder, vielleicht betrifft mich manches ja doch. Ja. Genau, also so da bin ich zu finden und für alles, was einfach auf Instagram auch ja, dann doch zu verkürzt ist. Ne? Also ich meine, wir sprechen jetzt hier auch schon über eine Stunde. Okay. Da habe ich meinen Steady, auch das heißt Heike Gerkrath. Und da habe ich, also ich weiß nicht, ob alle Steady kennen, das ist eine Plattform, die ich nutzen kann, um dort eigentlich so fast wie einem Blog oder einem Online-Magazin zu veröffentlichen, also Artikel und Podcasts. Und da kann man dann abonnieren, kleinere oder größere Abos für zum Beispiel eben die Schwerpunktthemen High Need und Neurodivergenz. Jetzt nächste Woche kommt noch ein größeres Paket dazu, wenn man auch konkretere Fragen hat. Da kann man mich dann auch ansprechen. Da bin ich jetzt gerade dabei, das fertig zu machen. Je nachdem, wann du den Podcast also versendest, ist es schon da. Oder auch nicht. Ja, genau. Also das sind meine beiden Angebote, die ich da machen kann. Also Instagram und Steady. Genau. Ich biete sonst jetzt kein Coaching oder Ähnliches an. Das ist eben an mein Steady dann angekoppelt.
Ja, vielen Dank. Klingt spannend. Werde ich alles in den Shownotes verlinken. Ich habe noch allerletzte Frage. Die stelle ich jedem Gast hier. Und zwar, du kannst es, ja, vielleicht passt es bei dir, ich mache es manchmal aus zwei Perspektiven, okay. Ich mache es vielleicht bei dir aus der einen Perspektive. Und zwar, wenn du nochmal zurückreisen könntest zu deinem jüngeren Ich, du bist frisch gebackene Mama von deinem kleinen Hainietchen und ja, bist gerade einfach mit vielen Dingen überfordert. Wenn du dir heute einen guten Ratschlag geben könntest oder etwas mitgeben könntest, was wäre das?
Ich würde mich selbst in den Arm nehmen und würde sagen, du machst das gut, mach weiter. Hm. Oh ey, das ist furchtbar, das ist das, was ich meine. Ja. Der Körper erinnert sich, das ist hochemotional. Ach du Schande, jetzt hast du mich immer voll erwischt.
Aber ich finde das immer so schön, wenn man das nochmal so, genau, weil ich glaube, wenn dann gerade eben eine Mama ist, die genau in dieser Situation ist, die dann vielleicht genau diese Sätze jetzt von dir hören muss.
Ja, also ich würde nicht sagen, dass ich irgendwo hätte anders abbiegen sollen oder so. Also klar habe ich Fehler gemacht zwischendurch. Es ist ja auch Trial and Error trotzdem, es gibt ja keine Pauschallösung. Aber ganz grundsätzlich, das merke ich auch einfach, das brauche ich auch jetzt, auch in nicht elternschaftsbezogenen Themen, wenn etwas richtig hart ist. Ich brauche eine Person, die mich in den Arm nimmt und sagt, hey, du bist so weit schon gekommen, du machst das gut, mach weiter, du schaffst das und lass dich einen Moment fallen, ich halte dich.
Ja, oh danke, das sind sehr schöne Worte zum Abschluss. Ja. Danke. Danke Heike, danke für dieses Gespräch und ja, wir werden uns auf jeden Fall nochmal wieder hören. Danke, Dankeschön. Ich werde alles verlinken, was ihr braucht, um Heike dort zu finden. Und ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag.
Ja, danke. Dir auch.
Ciao. Tschüss.
Ich hoffe, dir dieses Gespräch mit Heike gefallen. Die Kontaktdaten und das Instagram-Profil von Heike habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Lass uns gern eine 5-Sterne-Bewertung da. Schreib uns gern einen Kommentar, was deine Gedanken sind, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich immer, von dir zu lesen und wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende. Deine Yvonne.